Kolumbien. Das Land im Norden Südamerikas, zwischen Panama, Ecuador und Venezuela gelegen, ist vor allen Dingen bekannt für seinen guten Kaffee, für Fußballer wie den ehemaligen Bayern-Profi James Rodriguez oder für Musikstars wie Shakira. Manch einem fallen aber auch negative Dinge, wie zum Beispiel der Mafia-Boss Pablo Escobar ein. Wir blicken auch heute auf eine der eher negativen Seiten Kolumbiens. In dem Land herrscht seit Jahrzehnten ein blutiger Konflikt zwischen der Regierung, zwischen paramilitärischen Gruppen und linken Guerilla-Verbänden. Anfang des Jahres ist der Konflikt wieder einmal eskaliert und wir schauen uns heute die Hintergründe an. Vorher aber noch ein kleines Recap. In der letzten Folge habe ich mit Robin Dorf über die Amtseinführung von Donald Trump gesprochen. Der ist jetzt im Amt und hat schon einige Dekrete verabschiedet, darunter auch die Anordnung, ein neues Raketenabwehrsystem zu entwickeln. Der Iron Dome for America soll unter anderem auch Hyperschallraketen abfangen können. Großprojekte dieser Art müssen allerdings erst vom Kongress genehmigt werden. Außerdem hat Donald Trump die humanitäre Hilfe für die Ukraine gestoppt. Zumindest für 90 Tage. Waffen werden dagegen weiterhin geliefert. Währenddessen hat Schweden seine Unterstützung für die Ukraine aufgestockt. 1,2 Milliarden US-Dollar schwer ist das Hilfspaket des NATO-Neumitglieds, mit dem die Ukraine vor allen Dingen mit Rüstungsgütern ausgestattet werden soll. Und noch ein letzter Blick nach Südkorea, wo der suspendierte Präsident Yoon nun von der südkoreanischen Staatsanwaltschaft wegen Aufruhrs angeklagt wurde. Der Präsident hatte Anfang Dezember das Kriegsrecht verhängt, was wenige Stunden später vom Parlament wieder zurückgenommen wurde. Daraufhin gab es mehrere Versuche, den Präsidenten festzunehmen. Und neben dem Verfahren wegen Aufruhrs läuft immer noch ein Amtsenthebungsverfahren gegen Yoon beim Verfassungsgericht. Sollte er des Amtes enthoben werden, wird es Neuwahlen im Land geben. Doch nun drehen wir den Globus weiter. Wir sind heute in Südamerika, genauer gesagt in Bogotá, der Hauptstadt Kolumbiens. In Kolumbien haben sich Guerillagruppen gegenseitig beschossen Anfang des Jahres und dabei kamen etwa 80 Menschen ums Leben. Über den Konflikt im Land, über den aktuellen Präsidenten und dessen Auseinandersetzung mit US-Präsident Donald Trump spreche ich heute mit Hartmut Rank, dem Leiter des Auslandsbüros der Konrad-Adenauer-Stiftung in Bogotá, Kolumbien. Hallo, mein Name ist Dominik Holl, ich arbeite für die Union-Stiftung und ich darf Sie herzlich zur neuen Folge von Politik International begrüßen. Zusammen mit der Konrad-Adenauer-Stiftung Saarbrücken, dem Deutsch-Amerikanischen Institut Saarland und dem Deutschen Orient-Institut in Berlin schauen wir alle zwei Wochen auf ein globales Thema. Und für diese Folge möchte ich mich ganz herzlich bei Dr. Carsten Dümmel, dem Leiter des politischen Bildungsforums Saarland der Konrad-Adenauer-Stiftung, für den Kontakt nach Kolumbien zum Auslandsbüro in Bogotá bedanken. Und dann darf ich ganz herzlich Hartmut Rank, den Leiter der Konrad-Adenauer-Stiftung in Bogotá in Kolumbien, begrüßen, der mir via Zoom zugeschaltet ist. Hallo und herzlich willkommen nach Kolumbien.
Ja, einen schönen guten Morgen aus Kolumbien, zurück nach Deutschland.
Ja, genau. Es ist früh morgens in Kolumbien. Bei uns ist es nachmittags. Es sind 6 Stunden Zeitunterschied. Und ja, Herr Rank, Kolumbien macht nicht nur wegen der großen Entfernung zu Deutschland relativ wenig Schlagzeilen hier. Es gibt wenig Verbindungen, anders wie das zum Beispiel in die USA ist. Aber im Januar war das Land in Lateinamerika, das zwischen Pazifik und Karibik sehr, sehr schön gelegen ist. Also ich kann jedem auch nur eine Reise empfehlen. Hat dann doch Schlagzeilen bei uns gemacht. War in den Nachrichten, weil sich 2 Guerilla-Gruppen gegenseitig beschossen hatten. 80 Menschen kamen dabei ums Leben. Herr Rank, können Sie uns einordnen, was genau dort passiert ist im Januar 2025?
Ja, dazu muss man tatsächlich erzählen, es gibt in Kolumbien eine ganze Reihe von verschiedenen bewaffneten Akteuren, Rebellen, wiederbewaffnete Rebellengruppen, kriminelle Banden, Clans und eben auch eine ganze Reihe von Regionen in Kolumbien, meistens an den Grenzen gelegen, wo staatliche Sicherheitskräfte gar keine Kontrolle haben. Ja. Es ist also insofern jetzt, was die internationalen Schlagzeilen erreicht hat, war besonders sichtbar, aber es ist jetzt kein plötzliches Ereignis in diesem Sinne. Ja. Jetzt gab es einfach starke Kämpfe oder stärkere als bisher und leider eben auch Dutzende Tote. Man muss aber auch dazu sagen, Tausende Menschen sind Binnenflüchtlinge, sind also Menschen aus ihren Dörfern vertrieben worden. Ja. Und das hat eine Skala erreicht, die dann international Aufsehen ja erlangt hat. Das ist ein Konflikt, der hatte lange Vorgeschichte. Vielleicht können wir ganz kurz nur zur Einordnung sagen, hier haben konkret die sogenannten FARC-Dissidenten und die ELN, also zwei Gruppierungen, bewaffnete Gruppen, die haben gegeneinander gekämpft. Da geht es um Machtfragen, da geht es auch um wirtschaftliche Aspekte. Das Ganze ist ein Kokainanbaugebiet und das war jetzt die sichtbare Spitze eines Eisbergs.
Hm. Jetzt hat diese Schlacht ja nicht in einem luftleeren Raum stattgefunden, sondern war im Prinzip im großen Kontext von Friedensverhandlungen, die eigentlich geführt wurden zwischen der Regierung auf der einen Seite und eben diesen beiden Guerilla-Gruppen, diesen beiden bewaffneten Gruppen. Wir versuchen das Ganze jetzt mal auseinander zu dividieren, weil Sie sagen, das ist ja auch eine lange Historie des bewaffneten Konflikts in Kolumbien. Wir fangen mal mit diesem Friedensprozess an. Für uns in Deutschland eher unverständlich, warum führt eine Regierung überhaupt mit bewaffneten Gruppen, Terrorgruppen meinetwegen, überhaupt Verhandlungen? Also warum gibt es überhaupt einen Friedensprozess zwischen der Regierung auf der einen Seite und eben diesen beiden Gruppierungen auf der anderen Seite?
Ja, auch das ist nicht in einem Satz beantwortet. Ich will es versuchen. Ich hatte ja schon gesagt, Kolumbien, lange Gewaltgeschichte, und zwar seit Jahrzehnten. Ja, da gibt es ja diese blutigen Kämpfe erst zwischen zwei großen Parteien über Jahre und Jahrzehnte, dann die sogenannten Narko-Konflikte, ja, gewaltsame Auseinandersetzungen zwischen dem Staat und den sehr, sehr einflussreichen Drogenhändlern. Ich glaube, der Name Pablo Escobar ist den meisten deutschen Zuhörern auch ein Begriff. Und dann zuletzt eben auch immer wieder diese Kämpfe mit Guerilla-Gruppen. Und da hat es ja Erfolge gegeben. Da hat es ja auch einen Friedensvertrag, das können wir vielleicht noch anreißen, mit einer der größten Gruppen, mit den FARC-Kämpfern gegeben. Das hat auch bestimmte Erfolge, zumindest sichtbare Erfolge, gezeigt. Tausende Kämpfer haben ihre Waffen abgegeben. Und vor dem Hintergrund muss man die Bemühungen des neuen Präsidenten Gustavo Petro verstehen, an diese Erfolge seiner Vorgänger anzuknüpfen und weitere Gruppen dazu zu bewegen, die Waffen niederzulegen. Ja, und dann hat er relativ vollmundig einen sogenannten totalen Frieden angekündigt oder versprochen und hat begonnen, ohne eine irgendwie sichtbare Strategie, jetzt mit allen Gruppen, mit allen bewaffneten Gruppen, also auch Drogenclans und eben ELN-Kämpfern und anderen, da erstmal zu verhandeln. Die Frage ist trotzdem berechtigt. Warum verhandelt man mit Terroristen? Also das wird auch im Land kritisch gesehen. Natürlich, ja, wenn wir über Guerilla-Bewegungen, die ein bestimmtes politisches Ziel verfolgen oder zumindest behaupten, ein solches zu verfolgen, dann hat man da eine einheitliche Gruppierung vor sich und mit denen kann man über bestimmte Dinge tatsächlich auch verhandeln mit dem Ziel, da Frieden zu schaffen. Ob das bei kriminalen Drogenclans gelingt, wird auch in Kolumbien von vielen bezweifelt. Fakt ist jedenfalls, dass die Regierung unter Präsident Petro begonnen hat, solche Verhandlungen zu führen. Nicht mit allen Gruppen ist das fortgeschritten und momentan sieht es ja auch so aus, als ob das stecken geblieben ist oder vielleicht sogar gescheitert ist.
Mhm. Jetzt haben wir diese beiden Gruppierungen. Sie haben gesagt, das eine sind die ELN und das andere ist die FARC, wobei eigentlich hatte die FARC sich ja in diesen Friedensprozess, den der Vorgänger von dem jetzigen Präsidenten Petro, damals war es Präsident Santos, angeführt hat und eigentlich auch beendet hat. Also Santos hat mit der FARC-EP, so haben sie sich damals genannt, Frieden geschlossen. Die FARC-EP hat gesagt, okay, wir lösen uns auf, unsere Kämpfer geben ihre Waffen ab, uns gibt es nicht mehr, beziehungsweise sie sind dann als politische Partei neu gegründet worden. Wer waren denn die FARC bis zum Friedensprozess und was haben die jetzigen Kämpfer mit dieser alten FARC eigentlich noch zu tun? Oder ist nur noch der Name geblieben?
Ja, Sie haben das ja schon gesagt. Vielleicht können wir kurz für den Zuhörer nochmal auftrödeln. Was heißt jetzt FARC, EP, ELN? FARC, ich glaube, viele unserer Zuhörer sprechen ja auch so ein bisschen Spanisch. Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Also insofern schon mal mit so einem klangvollen Namen, den Sie sich da gegeben haben. Die revolutionären Streitkräfte Kolumbiens und auch noch mit dem Beinamen Ejército del Pueblo, das EP, ja, Volksarmee. Das sind also Guerillakämpfer, die so eine bestimmte politische Vision hatten, wie der Staat aufgebaut sein soll. Und das Ganze sind ja Kämpfe, die über Jahre und Jahrzehnte geführt worden sind. Also sagen wir mal, Guerillakämpfer mit sozialrevolutionärem Ideal. Und die haben, das war die größte Gruppe, und die haben, das war ja der Erfolg von 2016, oder über Jahre hinein wurde verhandelt, und 2016 ist dann ein Friedensvertrag unterzeichnet worden. Diese, ich sag mal, bewaffnete Gruppen mit politischem Ziel, die meisten von denen, ja, und da sieht man ja schon, die haben zwar eine Kommandostruktur, aber auch da gibt es natürlich gewisse Fraktionen. Die meisten von denen haben an dem Friedensprozess mitgewirkt, die Waffen niedergelegt, unterzeichnet. Und es gibt und gab dann aber schon relativ schnell Abspaltungen. Die nennen sich oder werden FARC-Dissidenten genannt. Also Leute, die einfach weitergekämpft haben, die mit der Art und Weise und dem Verhandlungsergebnis nicht einverstanden waren. Verhandlungsergebnis, das wollen wir vielleicht noch kurz sagen, ist die politische Teilhabe, das haben Sie ja gesagt, Herr Holl, da ist eine Partei gegründet worden, die ist dann umbenannt worden, die heißen Comunes, die haben für eine bestimmte Zeit auch Sitze im kolumbianischen Parlament gesichert bekommen, muss aber auch dazu sagen, bei den Wahlen waren die jetzt nicht besonders erfolgreich und die werden in dieser Form wahrscheinlich nicht langfristig am Politikbetrieb teilhaben. Das heißt, man kann jetzt schon konstatieren, das politische Ziel der Wiedereingliederung, das haben die letztlich nicht geschafft. Mhm. Ja. Juristisch ist auch interessant. Und da schauen also auch Juristinnen und Juristen aus vielen Ländern ganz genau hin. Es gibt einen sogenannten Friedensprozess, eine Sondergerichtsbarkeit für den Frieden, La Crep auf Spanisch, ist eingerichtet worden. Das läuft dort. Das sind ja Prozesse, die über Jahre und Jahrzehnte auch das muss vorbereitet werden, müssen sich vorstellen, da müssen Zeugen gefunden werden. Das wird vielleicht juristisch deswegen ganz interessant. Da werden also Großprozesse gebildet für einzelne Regionen oder einzelne Opfergruppen. Und obwohl das jetzt schon seit knapp 8 Jahren läuft, gibt es noch keine nennenswerte Urteile. Also angeklagt wurden ja sowohl einige FARC-Kommandeure, aber eben auch Vertreter des kolumbianischen Militärs. 2025 dürfen wir da mit den ersten Urteilen rechnen. Das vielleicht so mal als kurzer Rundumschlag, was ist damals gelaufen mit den FARC-Kämpfern? Wie gesagt, ein Großteil hat die Waffen niedergelegt, aber nicht alle. Und deswegen ist der Name FARC oder die FARC-Dissidenten nach wie vor auch ein Begriff, wenn wir über die aktuellen Kämpfe sprechen.
Um das vielleicht auch nochmal für die Zuhörerinnen und Zuhörer genau einzuordnen. Also in Kolumbien, wir haben diese wunderschönen großen Städte Bogotá, Medellin, die Karibikstadt Cartagena, so als die größeren und bekannteren Städte. Und wir haben aber in Kolumbien vor allem sehr, sehr viel Land, auch sehr viel Land, das sehr undurchdringbar ist. Wir haben einen Dschungel im Westen des Landes, im Chocó-Gebiet. Wir haben Dschungel dann Richtung Brasilien. In diesen Gebieten ist eben, wie Sie anfangs gesagt haben, staatliche Kontrolle durch Polizei, durch Militär nur sehr, sehr schwer durchsetzbar. Das sind dann aber auch teilweise Grenzgebiete im Norden Richtung Panama, im Süden nach Ecuador, von wo aus sehr viele Drogen dann geschmuggelt werden. Also insbesondere die Grenze zwischen Kolumbien und Panama ist sehr stark von Drogenbanden oder dann Guerillagruppen kontrolliert, weil der Staat da gar keine Möglichkeit hat, durch den Dschungel überhaupt durchzukommen. Und dieser Kampf, gerade in diesen Gegenden betrifft er vor allen Dingen auch die Bevölkerung. Es gibt sehr viele Zwangsrekrutierungen von jungen Männern vor allen Dingen. Es gibt viele Entführungen, es gibt viele Morde, auch an Zivilisten. Trotzdem gab es, und von daher gibt es natürlich viele, die einen Frieden wollen, die sich einen Frieden im Land wünschen, und trotzdem gab es große Kontroversen, insbesondere auch bei dem Friedensprozess. Vielleicht können Sie darauf kurz eingehen. Also warum war denn auch ein Großteil der Bevölkerung in Kolumbien gar nicht so sehr für diesen Friedensprozess, der 2016 zu Ende gegangen ist? Hat man dem nicht geglaubt? Hat man dem nicht getraut? Warum gab es den Widerstand gegen den Frieden?
Ja, das, was Sie sagen, ist richtig. Es gab damals tatsächlich ja auch ein Volksbegehren, und zur Überraschung vieler hat sozusagen die Mehrheit der Kolumbianer nicht für den Friedensschluss sozusagen abgestimmt. Das war dann rechtlich nicht bindend, und es ist dann trotzdem später zu einem Friedensvertrag gekommen. Aber das zeigt so ein bisschen, dass es natürlich auch wie bei vielen Sachen komplex ist, ja, und da ist tatsächlich die Sicherheitsfrage zentral. Man muss ja dazu sagen, im Rahmen des Friedensprozesses wurden da ja reden wir auch von Straffreiheit weitgehender. Und nachdem über Jahre und Jahrzehnte da Gewalt geherrscht hat, und zwar eben nicht nur seitens des kolumbianischen Staates, sondern eben gerade auch von den Guerillakämpfern, wir reden von Entführungen, von Lösegeldprozessen, von unheimlich vielen Toten. Und diese Straffreiheit, dieser Aspekt, der hat also die Sicherheit, mit Sicherheit nicht die Masse der Bevölkerung überzeugt. Deswegen gibt es und gab es einfach auch Widerstände. Nichtsdestoweniger muss man sich die Frage stellen, ja, wie kann man aus dieser verfahrenen Situation herausfahren? Aber das Thema Sicherheit oder sagen wir auch das Fehlen von Sicherheit, die nicht kontrollierten Gebiete in Kolumbien nach wie vor, sie haben die Grenze zum Panama, den Darién, das ist ja auch ein Teil der Migrationsroute hier in Lateinamerika angesprochen. Das gilt aber genauso für die anderen Grenzen. Die Grenze zu Ecuador ist unsicher, das ist ein Drogenhandelsgebiet und eben auch die Grenze zu Venezuela, unkontrollierbar, undicht, tausende Kilometer. Das heißt, da hat der Staat nicht die Kontrolle. Mhm.
Lassen Sie uns kurz über die zweite Gruppe, die bei dieser Schießerei im Januar dabei war, beteiligt war, sprechen, das ELN. Die waren 2016 bei den Friedensprozessen nicht beteiligt. Vielleicht kurz, warum waren Sie damals nicht dabei und warum sind Sie jetzt dabei und wer sind diese Gruppe? Wie unterscheiden Sie sich auch von der FARC?
Ja, auch hier gibt's nochmal den Exkurs ELN, Ejército de Liberación Nacional, also auch hier eine nationale Befreiungsarmee, eine selbstgenannte Bezeichnung, die anders strukturiert sind. Das ist weniger hierarchisch als die FARC. Da gibt es viele einzelne Gruppierungen. Das macht es dann auch schwierig bei der Überlegung, mit wem verhandelt man. Es ist jetzt nicht so, dass gar nicht verhandelt oder dass es nicht versucht wurde. Auch zum Beispiel nach dem Friedensschluss gab es dann einzelne Gespräche mit Vertretern des ELN. Nichtsdestoweniger, da gab es so viele Rückschläge, Entführungen und Sprengstoffanschläge, die ELN begangen haben, sich dazu bekannt haben, so dass Verhandlungen immer wieder ausgesetzt und letztlich dann abgebrochen worden sind. Ja, also es sind zwei Faktoren, das ist wie gesagt diese Kommandostruktur und eben dann tatsächlich auch das da wiederholt gegen Absprachen. Also Absprachen wurden nicht eingehalten und deswegen ist es damals nicht vorangeschritten, aber ich hatte ja schon gesagt, der neue Staatspräsident mit seinem hehren Ziel ist totalen Friedens, hat allen Gruppierungen, auch den ELN, Gespräche angeboten.
Jetzt lassen Sie uns genau über diesen Präsidenten sprechen, der diesen totalen Frieden versprochen hat oder sich das zumindest als Ziel gesetzt hat. Er ist um diesen Friedensprozess bemüht. Aber er hat auch selbst seine Erfahrungen mit der Guerilla-Gruppe. Können Sie uns den Präsidenten vielleicht ganz kurz vorstellen und sein persönliches Verhältnis auch zu Guerilla-Gruppen nochmal darlegen?
Ja, sehr gern. Also Präsident seit 2022 ist Gustavo Petro. Das ist also seit Jahrzehnten der erste Präsident Kolumbiens, der dem linken politischen Spektrum zuzurechnen ist. Und in der Tat, als junger Mann, als Student, war er selbst in einer Guerilla-Bewegung aktiv. Das ist die M19, die M19-Gruppe, also eine kleinere, eher städtisch verwurzelte Guerilla-Gruppe. Er hat sich dann zwar gewandelt, hat eine politische Karriere gewählt, war zum Beispiel auch eine Zeit lang Bürgermeister der kolumbianischen Hauptstadt Bogotá. Nichtsdestoweniger gibt es da eine gewisse Affinität. Ja, und er hat zwar jetzt diese Rolle als Vater der Nation, aber mit offenen Armen, deswegen ja auch diese Idee, Frieden mit allen und auch kriminellen Gruppen gegenüber da gewissermaßen offen, man könnte sagen, ein Stück weit auch naiv. Und es ist einerseits natürlich wünschenswert, dass ein Frieden einkehrt, aber Gustavo Petro scheint die richtige Strategie auch zu fehlen. Also es gibt da wenig Klarheit, was den Rahmen dieser Verhandlung betrifft. Wer soll da jetzt straffrei ab? Also es gibt auch nicht zu allen Prozessen natürlich die nötigen Informationen, muss man sagen. Faktum ist natürlich, mit einigen Gruppen wird verhandelt und das ist ja dann schon ein kleiner Erfolg. Andere nehmen aber nicht an Verhandlungen teil. Insofern ist Petros Ansatz eines umfassenden Friedensprozesses im Land selbst da ein ganzes Stück weit stecken geblieben.
Mhm. Wie weit waren denn oder wie weit sind denn insgesamt die Friedensverhandlungen vorangeschritten bis jetzt zu diesem, zu dieser Schießerei? Und bedeutet diese 80 Tote, die es bei dieser Schießerei gab, auch einfach ein Ende der Verhandlungen? Also ist er gescheitert jetzt schon oder war das quasi nur so ein kleiner Rückschlag insgesamt betrachtet?
Ja, ich hatte ja schon gesagt, es gibt ja nur begrenzte Informationen, ne? Aber diese Strategie, also gleichzeitig mit verschiedenen bewaffneten Akteuren, sei es kriminelle Gruppen, da ist auch noch der Golfclan, über den haben wir da gar nicht gesprochen, zu nennen, und dann eben diese sozialrevolutionären Bewegungen, ELN, FARC-Dissidenten. Das ist natürlich fragmentiert, ja. Es ist eine Frage, wie weit sind diese Verhandlungen gekommen? Jetzt hatte ich ja gesagt, die Regierung hat dann auch selbst gesagt, mit den ELN werden wir nach diesem letzten blutigen Zwischenfall erstmal nicht weiter verhalten. Das hat noch nichts zu heißen. Man muss es ja einordnen. Petros Amtszeit endet erst in anderthalb Jahren und er wird ja gewisse Erfolge auch zeigen wollen. Insofern halte ich das für nicht ausgeschlossen, dass dann trotzdem nochmal ein Anlauf unternommen wird, konkret mit den ELN-Vertretern weiter zu verhandeln. Wie weit das gekommen ist, wie gesagt, diese Gewalt spricht ja für sich. Ist staatliche Schwäche einerseits, ja, und dieses Vakuum drängen dann andere und die aktuelle Gewalt beweist ja eher das Gegenteil. Es ist ja nun nicht sicherer geworden. Aber kurz zusammengefasst, es wird mit Sicherheit in der Amtszeit von Preto noch weiter verhandelt werden, Ausgang fraglich.
Über die Zukunft Kolumbiens sprechen wir ganz am Ende nochmal als abschließende Frage. Vorher lassen Sie uns mal auch auf die Nachbarn Kolumbiens schauen. Wir haben ja schon ein paar erwähnt. Wir haben Panama im Norden erwähnt und Ecuador. Vor allen Dingen aber auch Venezuela, von wo aus in letzter Zeit insbesondere viele Flüchtlinge kamen, die der venezolanischen Wirtschaftskrise entflohen sind. Da gibt es auch immer wieder militärische Spannungen zwischen den beiden Ländern, die zum Glück noch nie eskaliert sind, größtenteils. Aber welche Rolle spielt denn Kolumbiens Nachbar im Osten in Bezug auf die Guerillagruppen und auch auf den Friedensprozess? Können Sie dazu etwas sagen?
Unseren Zuhörern ist bestimmt ja auch bekannt, dass es Venezuela vor kurzem, vor wenigen Monaten Wahlen gegeben hat und dass sich der bisherige Machthaber auch wieder zum Regierungschef erklärt hat. Vor wenigen Wochen gab es da die neue Amtseinführung, die ja international kritisiert ist. Also das ist der ganze Kontext. Insofern haben wir es da mit einer Diktatur zu tun und die Beziehungen sind historisch sehr eng. In der Geschichte ist es ja auch mal ein gemeinsames Land gewesen, ja. Jetzt ist es aber so, dass die beiden Länder ja strukturell, geografisch, klimatisch, das sind sehr ähnlich und da gibt es also sehr enge Verbindungen. Und ich hatte ja auch schon gesagt, tausende Kilometer lange Grenze, Grenzfluss zum Teil der Orinoco und das ist auch gar nicht überall kontrollierbar. Das heißt, in der Krise, in der Venezuela gesteckt hat, sind dann also wirklich Millionen Menschen über die nicht überall markierte Grenze gekommen und haben dann Zuflucht gesucht. Wir haben also auch in Kolumbien eine große Gruppe, wir reden von mehr als einer Million Venezuelanern, die in Kolumbien momentan Zuflucht, politisches Asyl gefunden haben, beantragt haben. Also nicht alle haben natürlich das Asyl auch bekommen als Status, aber de facto leben Millionen Venezolaner in Kolumbien. Das vielleicht nur mal so als Vorgeschichte. Präsident Petro hat dann nach Amtsübernahme begonnen, wieder nachdem unter dem Vorgänger es quasi gar keine Kooperation gab. Da wurden jetzt diplomatische Beziehungen wieder aufgenommen. Und Venezuela versucht auch, das über die Kooperation mit den kolumbianischen Regierungsvertretern da wieder international salonfähig zu werden. Das kann man vielleicht so sagen. Ja, also jetzt im konkreten Kontext dieses blutigen Zusammenstoßes da in der Region Catatumbo. Das ist ja auch, Catatumbo liegt ja direkt nahe an der Grenze zu Venezuela. Das hatten wir noch nicht so deutlich gesagt. Haben die Venezolaner da auch mehr Soldaten an der Grenze stationiert, humanitäre Hilfe angeboten, um einfach mögliche Flüchtlinge, Vertriebene aus dem Catatumbo aufzunehmen. Es sieht also so aus, dass dann hat es ein Treffen gegeben, ja, zwischen dem Innenminister und Venezuelas und dem Verteidigungsminister Kolumbiens, dass also Venezuela versucht, da ein bisschen über die Situation stärkere Anerkennung und Legitimität zu bekommen. Man muss aber auch zum Kontext sagen, das ist ja eine offene Grenze und es ist also immer wieder so gewesen, dass die ELN-Kämpfer auch Venezuela als Rückzugsgebiet genutzt haben und nach wie vor so tun. Das heißt, es ist ja eine offene Grenze und Venezuela unterstützt auch diese Gruppierungen.
Okay, also ein zweischneidiges Schwert im Prinzip, diese Nachbarschaft zu Venezuela auf der einen Seite, Freundschaft bis zum gewissen Punkt auf der anderen Seite, aber auch die Unterstützung des linken Diktators Maduro, der dann eben auch die linken Guerillagruppen wahrscheinlich aus ideologischer Sicht auch unterstützt. Kann man das so zusammenfassen?
Ja, ich denke, das trifft alles zu, in der Tat.
Ja. Ja. Dann lassen Sie uns noch über einen weiteren wichtigen Faktor sprechen. Kein unmittelbarer Nachbar Kolumbiens, aber trotzdem einer der wichtigsten oder vielleicht der wichtigste Verbündete in der großen Region. Im Norden die USA. Spielen denn die Vereinigten Staaten eine Rolle in diesem jahrzehntelangen Konflikt und auch eine Rolle in den Friedensbemühungen?
Ja, ich glaube, wir sollten das nochmal einordnen. Die Beziehungen zu den USA, zwischen Kolumbien und den USA, sind eigentlich historisch immer gut gewesen und eng gewesen. Ja, und das heißt, es gab Unterstützung seitens der Vereinigten Staaten für Kolumbien. Vielleicht ein sichtbares Beispiel ist, als vor einem Vierteljahrhundert der sogenannte Plan Colombia, der Kolumbienplan, ein Plan der kolumbianischen Regierung, die Armee auch im Inland für polizeiliche Zwecke einzusetzen, um den Krieg gegen die Drogen zu führen. Das wurde und wird von den Vereinigten Staaten massiv unterstützt. Also wir reden von umfangreicher Militärhilfe, auch finanzieller Hilfe im Umfang mehrerer Milliarden Dollar, damit der kolumbianische Staat dieser Problematik Herr wird. Ja, und dann vielleicht auch nochmal eine Information. Kolumbien ist auch einer der wenigen globalen NATO-Partner. Ja, also auch da auf der militärischen Ebene eine enge Kooperation. Und insofern kann man sagen, ja, Kolumbien ist die Vereinigten Staaten ist ein wichtiger Verbündeter Kolumbiens und haben durch Unterstützung der staatlichen Kräfte, spielen sie da auch eine Rolle. In den Friedensbemühungen als solche, das ist natürlich gewünscht, aber ich meine, es war jetzt nicht, die Vereinigten Staaten waren jetzt nicht in diesen Bemühungen internationaler Mediator oder Ähnliches.
Präsident Petro hat mit den USA ja aktuell auch noch ein ganz anderes Hühnchen zu rupfen. Und das war im Prinzip auch der Hintergrund der Frage, um so ein bisschen von dem Konflikt innerhalb Kolumbiens umzuschwenken auf aktuelle Ereignisse zwischen Kolumbien und den USA, die wir auch gerne noch besprechen möchten. Petro ist vor Präsident Trump im Prinzip eingeknickt, der unter anderem mit Strafzöllen gedroht hat, sollte Kolumbien sich weigern, Kolumbianer aufzunehmen, die von den USA als illegale Migranten ausgeflogen wurden. Also da wurden zuerst zwei Flugzeuge nochmal zurückgeschickt. Dann hat Trump gesagt, wenn ihr die nicht aufnehmt, dann gibt's heftige, deftige Strafzölle. Wie wird denn dieser Konflikt und das Verhalten Petros gegenüber Donald Trumps und den USA, wie wird das gedeutet? Wie wird das gesehen?
Ja. Hier im Inland wird das natürlich stark kritisiert. Das ist in erster Linie ein Image-Schaden. Sie haben es schon richtig gesagt. Das heißt, da gab es konkret wurde kritisiert vom Präsidenten, dass die Migranten in Flugzeugen des amerikanischen Militärs transportiert wurden. Ja, und er hat also nicht ganz grundsätzlich gesagt, nee, die dürfen nicht zurückkommen, sondern hat gesagt, nein, also bitte nicht im Militärflug und Zeug und auch bitte nicht mit Handschellen, sondern das sei keine würdige Behandlung. Mhm. Hat sich da echauffiert, hat gesagt, dann dürfen die nicht landen und das hat dann tatsächlich innerhalb von 24 Stunden am letzten Wochenende unheimlich viele Nachrichten gegeben, weil Trump mit großem Kaliber geantwortet hat und dann auch auf anderen Ebenen hat diese Handelsproblematik mit einbezogen, hat gesagt 25% Einfuhrzoll auf alle kolumbianische Waren und das spielt schon eine Rolle, weil jede dritte Tasse Kaffee, die in den USA getrunken wird, ist kolumbianischer Kaffee. Ja, also das heißt, wir reden hier von einem unheimlich großen Verlustpotenzial für die kolumbianische Wirtschaft. Andere würden in die Bresche springen. Es gibt ja andere Produzenten, Costa Rica, Brasilien etc. pp. Das war schon eine große, tatsächlich ernste Drohung. Und darüber hinaus hätte es ja auch viele Kolumbianer betroffen. Visa sollten nicht mehr vergeben werden, vergebene Visa annulliert etc. pp. Bestimmte Personengruppen nicht hätten nicht mehr in die USA einreisen dürfen. Also das war das ganz große Kaliber, das da aufgefahren wurde. Präsident Petro hat dann schnell beigetreten und gesagt, na gut, dann dürfen die doch landen und auch in den Maschinen, wie sich die USA das vorstellen. Also eigentlich in der Sache hat er damit nichts erreicht. Die USA haben diesen Konflikt, oder man muss ja sagen, eigentlich war das ein Konflikt zwischen dem neuen alten US-Präsidenten Trump und dem aktuellen kolumbianischen Präsidenten. Die USA haben ihr Ziel erreicht. Präsident Trump hat da einen politischen Erfolg eingefahren. Und das Gegenstück, die andere Seite der Medaille, ist eben, dass der kolumbianische Präsident relativ schwach aussieht, und zwar im Inland genauso wie im Ausland. Und es wird nun hier durch die Gazetten fleißig diskutiert. Man ging bis zu herben Kommentaren, man müsse ihm abends das Telefon wegnehmen etc. pp. In der Sache aber letztlich hat er ja den Kolumbianern dann Bärendienst erwiesen und die Wirtschaftsbeziehung zum engen Handelspartner USA unnötig riskiert, kann man sagen. Ja, also das beschädigt seine Präsidentschaft weiter. Es sind relativ wenige Erfolge, die er vorzeigen kann. Auch im innenpolitischen Bereich. Er hat keine Mehrheiten mehr, kann also seine Gesetzesvorhaben da nicht durchbringen. Und nun auch noch gewissermaßen als Krönung dieser Schlagabtausch, den er verloren hat mit Präsident Trump.
Das würde mich dann auch zur quasi vorletzten Frage führen. Die Zukunft Kolumbiens. Sie haben gesagt, in anderthalb Jahren, 2026, stehen die Wahlen an, Ende 26. Der Präsident scheint nicht sonderlich beliebt zu sein. Scheint sich auch nicht besonders gut oder geschickt anzustellen, wenn Sie sagen, auch die Friedensverhandlungen, das ist etwas strategielos, etwas planlos. Wie sehen denn seine Chancen bei einer Wahl 2026 aus und was sind die Alternativen in Kolumbien? Was ist dann zu erwarten?
Ja, es gibt ja seit einigen Jahren die Regel, dass eine Wiederwahl nicht möglich ist. Das heißt, es ist ohnehin seine Präsidentschaft. Petro wird nur 4 Jahre Präsident sein können. Er hat aber auch keinen sichtbaren Nachfolger aufgebaut. Okay. Insofern ist eher davon auszugehen, dass nach vielen Jahren, Jahrzehnten eher rechtskonservative Regierungen auch der nächste Staatspräsident wieder dem Mitte-Rechtsspektrum entstammt. Das heißt, die Frage ist jetzt für Petro, ob er es in den verbleibenden anderthalb Jahren schafft, da noch gewisse sichtbare Erfolge vorzuzeigen. Es sieht momentan einfach nicht danach aus. In Kolumbien, wie gesagt, hat aber trotzdem ein großes Potenzial. Wenn Sie nach der Zukunft des Landes fragen, muss man ja sagen, da ist sowohl wirtschaftlich noch vieles nutzbar. Das heißt, für Kolumbien selbst muss man sich da keine Sorgen machen. Die Frage ist dann tatsächlich, ob es der neue Präsident oder die neue Präsidentin in Nachfolge Petro und die entsprechende Regierung schafft, das wieder in etwas ruhigeres Fahrwasser zu bewegen. Und ob es auch gelingt, dem Coca-Anbau Herr zu werden. Ich hatte ja schon gesagt, auch das ist eine lange Vorgeschichte. Ja, es wurde und wird über Jahre und Jahrzehnte versucht, diese Pflanzung zu begrenzen. Aber die Zahlen der letzten Jahre zeigen, dass es eher wieder angewachsen ist. Das heißt, wir haben momentan mehr Hektar mit Coca-Pflanzen in Kolumbien als vor der Regierungszeit von Präsident Petro. Und das wird die große Aufgabe sein. Und natürlich auch die sozialen Probleme im Land. Das ist ja sozial relativ stark geschichtet. Es gibt eine unheimlich große Zahl von Kolumbianern, die arm sind. Das sind eigentlich die Aufgaben des Präsidenten, der dann die Nachfolge von Petro antritt.
Zu allerletzt noch die Frage nach dem bewaffneten Konflikt. Wir haben ja jetzt sehr, sehr viel darüber gesprochen und auch festgestellt, das ist ein jahrzehntelanger Konflikt, der auf unterschiedlichste Arten und Weisen geführt wurde, der sich ganz unterschiedlich entwickelt hat. Man hat in den letzten Jahrzehnten versucht, eine friedliche Lösung mit den bewaffneten Gruppen zu finden. Das scheint nicht so richtig zu fruchten, das scheint nicht so richtig zu funktionieren, wie wir jetzt aktuell auch wieder feststellen. Es gab davor lange Jahre des sehr, sehr harten Führung dieses Konfliktes. Wenn wir auch da in die Zukunft blicken, was glauben Sie, wie werden die kommenden Regierungen Kolumbiens mit diesem bewaffneten Konflikt umgehen? Was ist die beste Lösung in diesem Konflikt oder was könnte sie sein?
Ja, Also das müssen wir das Orakel befragen. Das ist tatsächlich sehr schwer. Danke, Herr Holl, für die Frage. Aber zum einen ist ja dieser 2016 begonnene Friedensprozess noch nicht abgeschlossen. Ja, es wird jetzt also auch abzuwarten sein, wie die Urteile ausfallen, sowohl gegen einige FARC-Kommandeure als auch gegen einige der Militärvertreter, ob sozusagen da ein gewisses Stück weit so eine Genugtuung erreicht werden kann. Eine absolute Gerechtigkeit ist ja nicht möglich, aber dass man sagt, ja, da ist ein Stück weit auch sichtbar, sind Urteile gesprochen worden, dass das die Bevölkerung ruhig stellt. Die Frage ist und die Aufgabe ist aber tatsächlich Sicherheit. Die Sicherheitslage hat sich im Land offensichtlich, nicht nur im Katatumbo, ja verschlechtert. Das muss wieder eingefangen werden und letztlich müssen da auch die in den Regionen, von den Regionen, von denen wir gesprochen haben, bessere Angebote im Bildungsbereich etc., im Wirtschaftsbereich. Das ist nicht in einem halben Jahr zu schaffen. Das ist ein langfristiger Prozess, auch für mehr als einen Präsidenten. Da müssen einfach Stück für Stück die richtigen Weichenstellungen getroffen werden.
Wir hoffen das Beste für alle Kolumbianerinnen und Kolumbianer. Und ich danke Ihnen, Herr Rank, vielmals für das Gespräch und alles Gute Ihnen.
Herzlichen Dank. Schöne Grüße nach Deutschland.